Es ist angerichtet zu einem Filmmenü mal wieder, auch obwohl wir im Kino weiterhin kein Programm haben. Es sind aber jetzt aktuell recht viele Screener bei uns angekommen, also Filme, die wir online vorab sehen konnten, die bei Video on Demand auf verschiedenen Kanälen veröffentlicht werden, entweder jetzt schon rausgekommen sind jüngst oder in den nächsten Tagen und Wochen noch ihren Weg auf die verschiedenen Plattformen finden. Und ich würde sagen, fangen wir doch mal, lieber Patrick aus Hürth, bei unserer illustren Auswahl heute weltpolitisch an mit Assassins, Brudermord in Kuala Lumpur, wo ich direkt mal sagen muss...
Ist das wirklich der Untertitel?
Das ist der Untertitel. Den habe ich auch noch nie irgendwo gehört oder gesehen, weil ich meine, das ist eine Doku, um die es hier geht, die wäre auch bei Sundance gelaufen, als wir da waren. Ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Jahr, doch 2020 lief es bei Sundance. Ich habe es auf jeden Fall im Programm gesehen und da hieß es, glaube ich, nur Assassins, weil dieser komödiantische Titel passt nicht wirklich zum Film, würde ich mal sagen.
Hm. Ja, ich sehe ja bei IMDb auch gar keinen Untertitel, aber das ist dann wahrscheinlich wieder irgendwie so ein deutsches Ding.
Genau.
Wobei der Film ist ja ein deutscher, ne?
Ryan White hat Regie geführt.
Ah, okay, gut.
Also ich weiß nicht, ob da irgendwo stand, dass der auch hier wieder, weil es ist ja oft so bei internationalen Dokumentationen, dass die auch aus Deutschland mitfinanziert werden oder manchmal sogar Filmförderungen hier bekommen. Aber habe ich jetzt hier nirgendwo...
Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe irgendwas im Vorspann mit ZDF gesehen, kann aber auch bei einem anderen Film gewesen sein. Mhm. Deswegen, ich will mich da jetzt nicht drauf festnageln lassen.
Ich meine, vom Film her haben wir hier eigentlich eine sehr klassische journalistische Doku, die hier den Fall betrachtet von zwei jungen Frauen, die den, das haben bestimmt auch viele mitbekommen in den Medien so, den Bruder des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un umgebracht haben. Also das ist zumindest auch Fakt und belegt. Aber die Frage ist halt gewesen, ob sie wussten, was sie da tun oder ob sie reingelegt wurden. Und ihnen drohte vor Gericht eben die Todesstrafe. Und wir sehen hier diesen gesamten Fall nacherzählt, vor allem von Anwälten dieser Frauen oder vor allem von einer, ich glaube, die da mehr im Mittelpunkt stand und wo man mehr Zugang zu den Leuten halt hier hatte. Und ein paar anderen Leuten, die sich auch noch natürlich so als typische Interviewpartner in Interviewsituationen dazu äußern. Und da diese ganze Geschichte auch zu einem Ende gekommen ist bereits und diese ganze Gerichtsverhandlung auch sich inzwischen erledigt hat, ist das jetzt quasi rückbetrachtend eine Aufarbeitung dieses gesamten Falls und so eine Zusammenfassung der ganzen Sache. Was ich jetzt erstmal, was diese Sache betrifft, schon persönlich einfach interessant fand, weil ich das mitbekommen hatte, als der Bruder von Kim Jong-un ermordet wurde und ich habe auch mitbekommen, dass diese zwei Frauen beschuldigt wurden, das getan zu haben, aber hatte dann so ein bisschen das nicht mehr richtig mitverfolgt und wusste gar nicht, also ich weiß nicht, es ist ja jetzt nicht ein Spoiler über diese reale Begebenheit und das nimmt dem Film jetzt, glaube ich, auch nichts weg. Wenn man sich dafür das Thema interessiert und die Doku guckt, dann wird man das vielleicht auch sogar schon wissen. Aber ich wusste gar nicht, dass die dann gar nicht zum Tode verurteilt wurden. Also ich hatte das so im Hinterkopf, ja, die wurden hingerichtet oder so. Deswegen fand ich es jetzt einfach schon irgendwie cool, dass ich das jetzt nochmal, was ich schon mal in der Realität irgendwo in einem Artikel gelesen hatte, wie es losging, jetzt mal das Ende und alles, was da so passiert ist, einfach präsentiert bekommen habe.
Das stimmt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, mir fehlte da irgendwie so ein bisschen das, was hat die Doku jetzt dazu beigetragen? Sie haben das Ganze so nacherzählt, da ist ja nicht wirklich durch die Doku irgendwie sowas ans Licht gekommen oder dass sie da irgendwelche großartige Recherche gemacht haben. Sie haben das einfach so ein bisschen nacherzählt, haben da zwei, drei Leute interviewt, aber dadurch, dass am Anfang auch schon der Fall ziemlich schnell präsentiert wurde, ging es dann eben wirklich als einziges nur noch darum, werden sie zum Tode verurteilt oder werden sie nicht zum Tode verurteilt? Und viel mehr Stakes hat die Doku dann auch nicht mehr. Ich finde, es war so ganz nett, das mal zu erfahren, aber also es war jetzt nicht irgendwie so eine Doku, wo ich sagen würde, wie so viele andere, die wir in Sundance gesehen haben, die steht auch als eigener Film irgendwie so auf einem besonderen Podest. Und das ist sowas, da hat man Lust, sich das nochmal anzugucken.
Oder die
da erzählt man anderen Leuten von, ja, oder sagt, guck dir das an, das ist voll interessant, dieser ganze Fall. Ich meine, auf eine gewisse Art ist es interessant und auf dem Papier klang es wahrscheinlich auch spannender als Dokumentation, als das, was dann letztendlich bei rumgekommen ist. Weil dadurch, wie das Ganze erzählt wurde, war da eben nicht so wirklich für mich so eine Spannung drin. Es war wirklich innerhalb der ersten Viertelstunde wird der Fall dargelegt und das Ganze auch ungefähr, wie es passiert ist. Und dann ist danach irgendwie hauptsächlich nur noch so Gerichtsverhandlungen, zwei, drei andere Sachen, die noch passieren, aber die jetzt nicht wirklich, du hast gerade gut gesagt, fesselnd irgendwie sind. Und das dann auch noch über eine, ja doch schon ein bisschen längere Laufzeit, hat mir dann irgendwie so ein bisschen was gefehlt. Also es war jetzt nicht schlecht, aber so der entscheidende Funke ist nicht ganz übergesprungen.
Ich kann dir da auch zustimmen. Also die Qualität des Films ist am Ende, dass es eine sehr lückenlose Aufbereitung ist, wo auch aus erster Hand erzählt wird. Also wir hören ja auch diese eine von den beiden beschuldigten Frauen sehr ausführlich aus ihrer Sicht die Geschehnisse erzählen. Das ist schon was cool ist, dass man das hat, dass die Leute selber, nicht nur ihr Anwalt, sondern auch sie selber dort zu hören ist. Das macht das auch interessanter einfach, als jetzt nur darüber Berichte zu bekommen von anderen. Aber was die Struktur angeht, war das genau mein Gedanke, dass ich am Anfang ziemlich viel Interesse hatte, das zu verfolgen. Da sah man dann auch diese Überwachungskameraaufnahmen von dem Mord und so weiter. Und dann hatte ich das Gefühl, war relativ lange nichts Neues erzählt worden, aber die Doku war trotzdem recht lang. Also es gab echt so ein Mittelstück, das nicht wirklich viel Funktion hatte und auch nicht viel Erkenntnis geliefert hat. Und dann, als es wieder zum Gerichtsverfahren mehr ging, haben sie vieles aus dem Anfangsteil nochmal wiederholt und dann ging es wieder zurück zu den Überwachungsaufnahmen und dann wurden viele Sachen, auch viele Informationen einfach nochmal wiedergekaut, fast schon als Erinnerung, weil der Film so lang war bis dahin, dass ich mir so dachte, boah, das hätte man aber rapide einfach kürzen können und dann diese Sachen halt auch nur einmal erzählen müssen und dieses Footage nur einmal zeigen müssen. Und da waren sie, glaube ich, ein bisschen zu überambitioniert, obwohl der Stoff das nicht hergegeben hat, so einen langen Film dann daraus zu machen.
Ja, oder man hätte dann vielleicht, wenn man wirklich sowas Längeres machen will, sich auch ein bisschen mehr vielleicht auf die politische Situation konzentrieren können, das ganze nordkoreanische Machtverhältnis nochmal so ein bisschen betrachten können und da vielleicht auch noch in die Doku was davon einbauen können. Stattdessen hat man sich sehr lange auch auf das Leben von diesen beiden Frauen konzentriert, was jetzt auch nicht sonderlich interessant gewesen ist. Und das hat sich dann einfach in der Mitte so ein bisschen gezogen und vielleicht, wenn man es anders aufgebaut hätte, dass man auch zum Ende hin erst irgendwie diese Revelation gibt, wie das Ganze irgendwie abgelaufen ist oder dass sie wirklich da nicht schuld waren, ohne da jetzt so viel vorwegzunehmen, aber wie das Ganze da abgelaufen ist, dass man das nicht am Anfang erzählt, sondern dann vielleicht mit dem Gerichtsverfahren als Zuschauer da selber so Stück für Stück erkennt, wie ist es passiert, wie sind die Hintergründe, welche Möglichkeiten gibt es und was ist denn letztendlich der Ausgang. So war es so, es ist alles schon so präsentiert, vorgekaut und dann sehen wir nur noch, wie es sich ausgeht. Und da hat dann irgendwie wirklich so ein bisschen der Spannungsbogen gefehlt.
Also auch zu dem Politischen, was mir vor allem gefehlt hat, und das wäre was gewesen, da hätte die Doku, wäre wahrscheinlich sehr schwierig gewesen und auch nochmal zeitintensiver, aber das ist ja dann gerade was Dokus, die noch eine Ecke besser sind, halt dann machen und hinbekommen und auch, wo sie manchmal Jahre reinstecken. Die Hintergründe, warum das Urteil am Ende dann so milde war, also unerwarteterweise, weil es war ja eigentlich von vornherein ein Schauprozess. Du hast schon gesagt, mal abgesehen von den grundsätzlichen Machtverhältnissen in Nordkorea, die politischen Hintergründe des Prozesses und die ganzen in irgendwelchen Hinterräumen geführten Verhandlungen über das Schicksal dieser Frauen, weil ja doch verschiedene Länder involviert waren. Das ist ja dann irgendwie in Malaysia, glaube ich, passiert und eine kam aber aus Indonesien und das ist dann halt eine politische internationale Gemengelage, die nur in ein paar Nebensätzen dann erwähnt wurde, gerade zum Ende hin, wo man dann nur so ganz schnell erklärt hat, warum die eine zum Beispiel einfach sofort entlassen wurde, ohne dass sie überhaupt verurteilt wurde. Die wurde einfach von der Staatsanwaltschaft quasi erlöst von dem Prozess aus heiterem Himmel, wo keiner damit gerechnet hat. Und es wurde dann einfach so in zwei Sätzen so gesagt. Ja, da hat sich wohl der Präsident von Indonesien eingesetzt und dann ist sie wohl da rausgekommen. Da mehr die Hintergründe und die Interessen, die zu sowas führen und wie das dann möglich ist, zu erläutern und vielleicht auch irgendwelche Insider noch ranzukriegen, das hat mich in dem Moment so geärgert, dass das gar nicht Bestandteil wirklich der Doku dann war.
Genau, ja, das war es, was ich am Anfang meinte mit, man hat das Ganze einfach nur so ein bisschen nacherzählt, aber so diese wirkliche Recherche und dieses Investigative, was so eine Doku auch eigentlich immer so ein bisschen mitbringen sollte, hat da irgendwie gefehlt. Und deswegen war das Ganze so ein bisschen, ja, halbgar.
Aber ein Punkt, was ich schon gut fand und was auch diese Doku, finde ich, am Ende auch wichtig macht, ist, dass sie den beiden Frauen, die wir jetzt hier wahrscheinlich vorher auch nur aus Zeitungsartikeln und vielleicht im Nachrichtenbericht kannten, weil das ja schon noch ein Thema ist, was auch in den 8 Uhr abends Nachrichten vorkam, dass sie ein bisschen vermenschlicht wurden im Vergleich zu, wenn man sie halt nur so als Statisten mit einem Mugshot und ein paar Infos kennt. Also, dass die Familien eben gezeigt wurden und dass sie selber zu hören waren, dass und beschrieben wurden von Freunden und so, das ist zwar jetzt nicht super spannend, weil es nichts Besonderes in dem Sinne war, aber die Leute zu hören, macht es halt alles ein bisschen, so gibt der Sache eine Menschlichkeit, die sonst fehlt, wenn man das halt nur so als Faktenlage geschildert kriegt. Und das ist halt, fand ich halt gut, dass es drin war und das hat das halt anderen Betrachtungen dieses Falls in anderen Medien schon ein bisschen voraus. Und ich denke einfach auch, dass zum Beispiel diese Anwälte, die dafür die beiden sich eingesetzt haben, dass die auch einfach mal ein Sprachrohr bekommen und dass man denen auch zuhört, was ja die Staatsanwaltschaft und die Richter da die meiste Zeit über gar nicht getan haben, weil die eh eine Agenda hatten und so. Das ist halt natürlich auch für die gut, dass die mal einfach vor einer breiten Öffentlichkeit in einem Film, der auch auf Festivals läuft, alles erzählen können und das wird auch dann von der ganzen Welt gesehen und wahrgenommen und wir können nicht mundtot gemacht werden. Das ist eine wichtige Funktion und deswegen sind solche Filme, auch wenn die dann oft nur, also alle sehr ähnlich sind und nicht immer diesen großen Informationsgehalt haben, auf jeden Fall wichtig und deswegen ist es auch ganz gut, die ab und zu auch mal zu gucken.
Was ich sehr selten sage, aber hier glaube ich, was dort zutrifft, ist, ich hätte vielleicht sogar lieber einen Spielfilm drüber gesehen, über das Thema, den man dann mit vielleicht noch ein oder anderen Abänderungen an manchen Stellen, wie das ja gerne mal so ist bei so Filmen, die auf wahren Begebenheiten beruhen, wo man einen interessanten Film draus hätte machen können. Weil die Story an sich ist ja schon wirklich verrückt und auch so eine einzigartige Sache. Aber es hat eben in der Doku irgendwie ein bisschen gefehlt, um das Ganze so am Laufen zu lassen. Und das hätte vielleicht in einem Film ein bisschen besser funktioniert, aber ist jetzt nur meine Vermutung. Weißt du, Daniel, was ein Film ist, wo ich lieber eine Dokumentation gesehen hätte als einen Film?
Oder einfach das Echte, was man schon oft gesehen hat.
Ja, ich wollte gerade sagen, oder eben schon eine von diesen Dokumentationen, die es ja auch viele gibt.
Ja.
The Racer, ein Film über Doping in der Tour de France. Kann man das so sagen, so platt ausgedrückt?
Ich hätte eigentlich gesagt, ein Film, der vor der Szenerie der Tour de France spielt, in dem auch Doping vorkommt.
Ja, aber auch nicht nur am Rande. Also es spielt schon auch eine zentrale Rolle. Ja, was soll ich sagen? Ein Film, der sich irgendwie die ganze Zeit nicht anfühlt, als wäre es wirklich die Tour de France. Also das Gefühl hatte ich schon mal von Anfang an.
Ja.
So, wo man sich dann fragt, wenn das Ganze sowieso fiktiv ist, was dort erzählt wird, und das blendet der Film direkt am Anfang ein, wieso muss es dann die Tour de France sein und kann nicht einfach irgendein Radrennen sein, was vielleicht ein bisschen einfacher gewesen wäre, als das Ganze jetzt wirklich vor dem Hintergrund der Tour de France spielen zu lassen, wenn man keine Rechte hat dort, was irgendwelche Teams angeht. Es gibt natürlich keine der echten Fahrer, weil das Ganze fiktiv ist. Und die ganze Szenerie ist noch nicht mal in Frankreich, sondern in Irland, weil ich glaube 97 war es, die ersten drei Etappen in Irland stattgefunden haben. Wie das ja öfter mal ist bei der Tour de France.
Das war sogar laut dem Pressetext bei der 85. Tour de France 1998.
98, okay, ja. Klar, es ist ein britischer, wenn nicht sogar auch irischer Film mit sehr vielen Iren, die da auch mitspielen. Es
ist ein irischer Film laut Pressetext.
Klar, dass man das dann vielleicht irgendwie deswegen so genommen hat, weil man das Ganze ja auch in Irland gedreht hat. Aber warum muss es dann die Tour de France sein? Es fühlt sich alles so super, super unecht an, wirklich, was das angeht. Die Szenen, die man sieht von der Tour de France, das sieht alles irgendwie ein bisschen komisch aus. So ein Wunder von Bern-mäßiges Publikum, was da rumläuft. Computer animiert oder wie auch immer eingefügt ist. Diese ganze Stimmung kommt da schon mal nicht rüber. Und auch was das eigentlich Interessante des Films angeht, dass man nämlich so einen Fahrer im Stile von The Wrestler sozusagen, nur bei der Tour de France, so hintergründig hinter die Kulissen betrachtet sieht, wie das Ganze im Team dort abläuft, mit den Teamärzten, die Vorbereitung zwischen den Rennen und sowas alles. Fühlt sich leider auch nicht echt an, weil ich mir so die ganze Zeit denke, okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei der Tour de France nicht so ist und auch damals nicht so war, dass das Ganze doch ein bisschen sehr klein gefahren dort ist.
Also das Problem ist natürlich, genau, wir haben ja auch früher, ich kann jetzt das nur für mich sagen, in den letzten Jahren kaum das mehr mitverfolgt, aber früher extrem viel Tour de France geguckt, mit meinem Bruder immer. Im Fernsehen. Und diese Bilder, die hast du halt so krass im Kopf, du weißt genau dann, wie das aussieht und auch wie die TV-Version dessen aussieht, die ja auch hier teilweise in manchen Momenten so nachgemacht wird mit diesem 4:3 Aspect Ratio von damals und so. Aber da ist auch wieder das Bild dann voll künstlich und überhaupt nicht so, wie es im Fernsehen ausgesehen hätte. Ich weiß gar nicht, ob hier groß mit Effekten viel gemacht wurde oder ob das einfach nur der merkwürdige Stil und das Color Grading und diese sehr kommerziell wirkende, fast schon Werbespot-artige Look, den sie immer in diesen Fahrradszenen haben, der eben super künstlich wirkt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass vieles da tatsächlich mit echtem Publikum war, dass es aber nur so super verkünstelt gedreht wurde. Also beides ist vorstellbar und beides ist nicht wirklich gut. Aber ich finde, zu deiner Ausgangsfrage, warum hat man die Tour de France genommen? Ich finde, wenn du diese Mischung betrachtest, Tour de France ist im Sportgenre bei so fiktiven Filmen noch total unverbraucht. Da könntest du selbst einfach so ein klassisches Sportlerdrama machen, wie man es schon oft gesehen hat, aber allein durch dieses Setting Tour de France wäre es vielleicht wieder interessant. Du hast dann so einen Charakterfilm, wo es halt wirklich sehr zentriert um eine Figur geht, der man mit ihrem Innenleben sehr nah dran so folgt. Und dann halt einen Haufen Nebenfiguren natürlich, aber eigentlich geht es um diese eine Figur. Und dann, also wo man halt gut so einen Indie-Film draus machen kann. Und dann hast du eben diese Doping-Thematik auch noch, wo viele spätestens, nachdem da Lance Armstrong nochmal versucht hat, reinen Tisch zu machen und überführt wurde und alles, hast du da einfach eine breite Öffentlichkeit, die weiß, dass das ein spannendes Thema ist und dass es ein Thema ist, das weitreichende Folgen hatte. Ich finde, das macht schon total Sinn, darüber einen Film zu machen, aber sie haben es nicht hinbekommen, dass diese Einzelteile zusammenspielen und eine Mischung ergeben, die so wirkt, als wenn es Sinn machen würde. Also dieser Film schafft es, dass dieser Film das nicht sinnvoll verknüpft, dass es ineinander greift.
Ja, aber das, also so habe ich die Frage auch gestellt, also dass ich nicht verstehen kann, warum sie die Tour de France nehmen, wenn sie keinerlei Rechte haben und das Ganze in Irland drehen und es nicht hinkriegen, das so zu präsentieren, dass es aussieht wie die Tour de France. Wenn sie diese ganzen Sachen hinbekommen hätten, dann würde es natürlich Sinn machen. Schon alleine, weil es eben so bekannt ist. Und ich hätte es auch vielleicht gar nicht so schlecht gefunden, wenn der Film ein bisschen mehr in die Richtung wirklich gegangen wäre, wie hier Mickey Rourke in The Wrestler, dass es mehr um diese Person geht, um den Stress, den er dort hat, warum er da zum Doping greifen muss, was das Ganze irgendwie mit seinem Körper macht, was der Film irgendwie versucht, so ein bisschen anzusprechen oder auch mal mehr, mal weniger irgendwie unterzubringen. Aber es fühlt sich irgendwie nie wirklich so an, als hätte das jetzt so einen riesen Impact oder als wäre das jetzt irgendwie ein Drama, was um diese Person geht, weil dann ist der Film dann irgendwie zwischendurch dann doch wieder zu, ja, zu läppsch irgendwie, wie das Ganze erzählt wird, und es fehlt dann doch ein bisschen die Dramatik da, es fehlt irgendwie so diese Härte, die dann andere Sportlerdramen haben, auch in der Sache, wie das Ganze dann, was für einen Verlauf das Ganze nimmt,
ja.
Geht es dann in so eine unrealistische, blöde Feel-Good-Sache so ein bisschen unter, und das ist so stimmungsmäßig nicht das, was ich mir von dem Film versprochen habe oder was der Film auch am Anfang selber andeutet zu sein. Und dann mal das ganze Tour de France-Thema ganz beiseite gelassen, ist es dann auf der anderen Seite aber auch nicht wirklich ein gutes Drama über so einen Sportler, der seine Karriere eigentlich hinter sich hat, in so einem harten Sport ist und da irgendwie nochmal richtig kämpfen muss, weil auch das sieht man ja nicht. Es wirkt so, als wäre das für ihn relativ einfach. Der trinkt dann am Abend vorher, schläft nicht wirklich, aber die Etappen kann er trotzdem immer noch super zu Ende fahren, obwohl er so eigentlich auch total alt ist und angeschlagen. Das ist alles gar kein Problem. Und wenn man das jetzt in dem Film vielleicht ein bisschen mehr vermittelt, dass das was mit dem Doping zu tun hat, okay, aber auch dann wird es für mich nicht funktionieren, weil ja die ganze Zeit gesagt wird, es ist diese Zeit, wo eh jeder dopt. Deswegen, da hat mir schon ein bisschen mehr der Struggle gefehlt im Leben von dem und irgendwie so ein wirklich ein bisschen mehr das Drama, was es ja sein sollte, ist da irgendwie sehr, ja, abhanden gekommen.
Es wirkt eigentlich so, wenn man es mal ganz übertrieben sagt, wie so eine, von so einer Daily Soap, so eine Doppel-Special-Folge mit Thema Tour de France. Und das wird jetzt so eine epische Sache. Und dann haben sie halt so verschiedene Sachen sich rausgepickt, was könnte bei Tour de France interessant sein, Doping, und das war ja auch eine Doping-Tour, also die ist ja auch diese reale Vorlage, zu der das da spielen soll, auch dadurch in die Geschichte eingegangen, dass das eine von denen, wo besonders viele Doping-Fälle waren, Tour de Dopage heißt es hier sogar. Da hatte man schon mal was, was auf jeden Fall rein musste. Dann hast du natürlich auch durch die Berichte von überführten Doping-Sündern, die dann manchmal ein bisschen was preisgegeben haben über diese Zeit und wie das dann immer ablief. Diese Sachen mit der Teamkapitän, also Leute wie Lance Armstrong vor allem, waren so richtige Arschlöcher auch und wie so Mafia-Bosse, die alle bedroht haben und auch emotional auf alle so richtig psychoterrormäßig Druck ausgeübt haben, so eine Schreckensherrschaft geführt haben. Das wurde dann so aufgeschnappt und all diese an sich interessanten Elemente, noch ein paar andere Sachen auch, hier diese Beziehungen zwischen Teamärzten und Fahrern und solche Sachen, wurden irgendwo aufgeschnappt und dann auf die daily soapigste Art in diesen Film eingebracht. Und das hat dann immer sofort bei mir immer jedes Interesse rausgenommen. Immer wenn wieder so ein Element reinkam, oft total unvermittelt, weil der Film gerade 10 Minuten einen ganz anderen Ton hatte, einen ganz anderen Fokus hatte, und plötzlich kam dann von der Seite hier der Arschloch-Teamkapitän mit irgendeiner völlig im Comedical überzogenen, dreisten Arschloch-Aktion. Und ich habe das Gefühl, okay, ich weiß, was die Vorlage hiervon gewesen sein soll. Ich weiß, was sie hier rüberbringen wollen, aber sie haben es einfach völlig verkackt. Und dann ärgere ich mich halt als jemand, der bei diesen Tour de France-Sachen halt schon viel mitverfolgt hat darüber, weil ich halt weiß, wie intensiv und spannend es sein könnte und was diese Vorlage alles hergibt.
Ja, und wenn er dann wenigstens irgendwas zu Ende erzählt hätte. Ich meine, da gibt es eine Love Story, die so nicht wirklich eine ist, weil die auch nicht wirklich zu Ende erzählt ist, wo komplett alles an Emotionen fehlt. Man wird da so ein bisschen reingeschmissen und dann ist es halt irgendwann einfach da. Aber da fehlt es auch irgendwie an allen Ecken und Enden. Dann gibt es dieses kleine Drama, was da seine Beziehung zu seinem Team angeht und dass man ihm da eigentlich kündigen will und sonst was, was aber auch alles nur so am Rande vorkommt. Seine ganzen Teamkameraden sind sowieso alles nur so mehr Statisten in dem gesamten Film, die nicht wirklich Figuren dort sind. Die Beziehung zu seinem Teamarzt oder was er da ist, der auch so ein bisschen so ein Mentor ist oder Freund, ist auch irgendwie viel zu kurz gekommen. Man weiß irgendwie gar nicht, was das da zwischen denen ist. Der ist dann einfach mal da und dann ist er wieder weg. Und man weiß auch nicht so ganz so, was ist jetzt eigentlich, wofür steht er da, weil er ja auch da das Doping die ganze Zeit da fürs Dopen verantwortlich ist, aber dann auf der anderen Seite dann doch auch wieder irgendwie ein Freund für ihn ist. Es ist alles irgendwie so ein bisschen seltsam und ja, irgendwie geht's um nichts und doch irgendwie um alles.
Aber du hast es ja auch schon mal angedeutet, die Rennen an sich, so wie sie dargestellt sind, kommen einem so vor, als wenn das so eine Kaffeefahrt wäre. Also da kommen in diesen, ja, genau, in diesen Fahrradfahrsequenzen, auch wenn es da, also erstmal
fährt dreimal ums Eck und ist da.
Ja, genau, die sind super, kommen einem super kurz vor. Ich meine, klar, in so einem Film müssen nicht mehrere Rennen irgendwie in voller Länge ansatzweise gezeigt werden, aber von der Dramatik und der Art und Weise, wie es präsentiert ist, also andere Filme, so Rennfahrerfilme und so, haben das auch schon besser hinbekommen. Glaubt man echt so, das sind so Kurzsprintrennen, wo auch alle echt nur so mit halber Geschwindigkeit in die Pedale treten, selbst wenn es um die Ziellinie geht, ist immer fast das ganze Feld zusammen und dann...
Von auch so Leuten, die scheinbar die Tour de France auch nicht so wirklich verstehen,
ja,
weil es wird dann die ganze Zeit auch immer so gesagt, so, das ist aber total komisch, dass es voll vielen aus dem Team nicht darum geht, selber zu gewinnen.
Ja.
Und das Ganze dann ja auch noch ad absurdum geführt wird, indem man dann auch diese ganze Teamdynamik einfach mal auf den Kopf stellt und es dann einfach nur so ist, ah ja, nee, da arbeitet jetzt keiner mehr für keinen. Mhm. Es geht einfach nur noch darum, wer jetzt hier irgendwie so eine Etappe gewinnt.
Ja, also der Film, der hat sich halt auch für nichts richtig entschieden, ne? Also man hatte immer über Abschnitte das Gefühl, ah, okay, jetzt geht er in so eine Richtung, na gut, mal gucken. Und dann ist immer in verschiedenen Stellen so ein völliger Umschwung in was ganz anderes. Und wie du schon gesagt hast, am Beispiel dieser Liebesgeschichte, aber nichts wird wirklich richtig angefangen und nichts wird wirklich zu Ende gebracht. Und ich habe am Ende gar nicht das Gefühl gehabt, dass mir was erzählt wurde, sondern ich habe eigentlich nur so diesen monotonen Blick dieses alternden Fahrers, der aber dafür, dass er so ein alternder Fahrer ist, eigentlich die ganze Zeit ganz normal wie jeder andere da mitgefahren ist, sogar einen Tick besser als die anderen. Aber ich habe halt nur so seinen monotonen, schlaffen Blick und seine emotionslose Art in Erinnerung, als wenn das der ganze Film
aber
gewesen wäre.
Aber eben
wäre.
Das auch in schlecht, weil wenn man jetzt wirklich sagt, hier in The Wrestler ist das genau das Gleiche, da wird auch nicht wirklich viel erzählt und es ist auch einfach nur dieser Blick von ihm darauf.
Aber
das
kommt
Ganze
viel rüber.
Einfach, ja, genau, eben. Das Ganze wird halt einfach besser gezeigt, weil es auch einfach viel mehr Tiefe und Dramatik in dem ganzen, innerhalb des ganzen Gezeigten hat und eben diese Härte viel mehr rüberbringt für den Zuschauer und was das für ein leidiges Leben ist, was er dort hat, hier der Mickey Rock. Und das kommt hier irgendwie so gar nicht rüber, weil ihm gelingt ja alles und obwohl er der Alternde ist, hat er auch eigentlich immer noch so, muss nicht wirklich viel trainieren, kann auch ein bisschen Spaß nebenbei haben, aber die Rennen gehen trotzdem irgendwie noch so super von der Hand und hat auch keine Probleme, da direkt hier eine Frau kennenzulernen, mit der er dann da irgendwie was anfängt. Und es ist alles irgendwie so, wie von jemandem, der sagt, mein Leben ist total schlimm, aber eigentlich ist es gar nicht schlimm und man kann das Ganze dann nicht so ganz nachvollziehen. Was will der Film ja jetzt eigentlich sagen? Soll ich irgendwie Mitleid mit ihm haben? Oder soll ich mich freuen für ihn, dass er dann da irgendwie so ein paar gute Erlebnisse hat? Und da ist irgendwie vom Emotionalen her so all over the place.
Genau, wie auch die Inszenierung, weil die Kameraarbeit vor allem hat wirklich keinem Aspekt des Films einen Gefallen getan. Bei den Außenszenen, gerade die Toursequenzen, ob das jetzt bei diesen Mannschaftstrailern, also Wohnwagen oder Bussen war, vor oder nach dem Rennen oder auch auf der Fahrt selbst, anstatt sich vielleicht, wenn die Mittel gefehlt haben oder wenn das einfach so in der ganzen Größe nicht darstellbar war, dann hätten sie es stilisieren können und bewusst dann sagen können, okay, wir bleiben ganz nah an den Leuten dran und wir versuchen dann eher so ihre Passion und wie sie sich anstrengen hervorzuheben und so den Zuschauer irgendwie in den Bann zu ziehen, dass er sich gar nicht so sehr auf das Drumherum konzentriert. Oder du hast halt die Mittel und machst es dann so Ron Howard-mäßig, dass du so mit ganz viel Visual Effects und so riesige epische Bilder versuchst irgendwie hinzukriegen. Aber was dieser Film gemacht hat, ist immer so Halbtotalen zu nehmen oder so Halbpanorama abgeschnitten, dass du so einen Ausschnitt von Zuschauern siehst und du weißt halt ganz genau, daneben steht nichts mehr. Also du schaffst etwas, was nicht imstande ist, eine Illusion zu kreieren oder eine Intensität darzustellen. Also weder noch. Du hast weder Weite noch hast du Intensität. Und dieses Dazwischenhängen, das hat da schon mal sehr geschadet. Aber bei den anderen Sequenzen, die dieses mehr versucht haben, diese romantische, was heißt romantische, diese Indie-Film-Love-Story-Sache zu zeigen oder diese Charakter-Abarbeitung, die waren oft in so einem beliebigen, wir zeigen oft so den kompletten Raum-Look, aber auch wieder ohne irgendwas, was da stilistisch was reinbringt, was der Atmosphäre oder dem Fokus des Zuschauers oder der den Emotionen, die da transportiert werden sollen in der Szene, irgendwie zuspielt.
Ja, deswegen, also selbst jetzt, wenn man irgendwie der riesen Radsport-Fan ist und sich freut, dass es mal einen Kinofilm gibt oder zumindest einen Film, der das ganze Thema so ein bisschen betrachtet, ich glaube, selbst dann ist das ein Film, wo ich sagen kann, den könnte ich auch den Leuten nicht empfehlen. Weil gerade wenn man dann so ein Hardcore-Fan ist, sieht man dann eben über diese ganzen Ungenauigkeiten, die der Film da hat, in der Erzählung vielleicht nicht wirklich so hinweg und fühlt sich dann vielleicht sogar eher noch angegriffen, weil das Ganze so ungenau dargestellt wurde. Und wie gesagt, darüber hinaus liefert der Film einfach nichts und ist einfach, ein Film, den man sich komplett sparen kann, den zu gucken, weil da ist nichts Erinnerungswürdiges drin, da ist nichts irgendwie, was ein Alleinstellungsmerkmal wäre. Und ja, wie du hast gerade ausgeführt, der Film sieht auch noch nicht mal sonderlich interessant aus. Also da bleibt echt am Ende unterm Strich nicht viel stehen, wo man sagen würde, so, das wäre jetzt ein Grund, sich den Film anzugucken.
Ja, also es gibt eine kurze Passage eher zum Ende hin, wo dann eben dieses ganze Doping-Thema und auch Dopingkontrolle im Mittelpunkt stand. Da habe ich mal kurz gedacht, okay, das alleine wäre vielleicht als Kurzfilm noch interessant gewesen. Da hat mich der Film mal kurz für einen Moment überzeugt, einfach weil ich das Szenario ganz clever fand, was da gezeigt wurde. Aber das hat halt keine Verankerung mit dem restlichen Film wieder, was die Gesamtdramaturgie angeht. Es war wirklich so aus heiterem Himmel wieder. Plötzlich passiert was Spannendes, aber das hat sich nicht aufgebaut, das hat sich der Film nicht verdient. Und es war dann auch relativ schnell verpufft, weil, wie gesagt, dann wieder so ein, oh, jetzt gehen wir wieder in eine andere Richtung. Jetzt geht es wieder mehr um diese Charakterbeziehungen oder um irgendwelche Ziehvater-Freundschaften oder so ein Kram. Und ganz am Schluss versuchen sie dann noch zu suggerieren, es wäre eh die ganze Zeit um die Bedeutung von eines Teams gegangen und solche Sachen. Also das ist immer wieder, es wird irgendwie was dran gehangen und dann hofft der Film einfach, dass man sich dann so denkt, der gesamte Film hat darauf hingespielt, aber eigentlich ist es nur so reingequetscht und drangehangen worden. Ich bring die Runde einfach mal zu Ende mit einem Online-Screener, den nur ich gesehen habe. Der Film ist bei den gängigen Video-on-Demand-Plattformen auch schon erschienen. Sunburned von der schwedischen, in Berlin lebenden Regisseurin Carolina Helsgard. Mal ganz deutsch einfach ausgesprochen, weil ich da gar nicht überhaupt weiß, wie der Originalakzent da gelegt werden muss. Jedenfalls sehen wir hier die 13-jährige Claire, die mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester und ihrer Mutter am andalusischen Strand in den Ferien ist, in einer ja so typischen Pauschaltouristen-Betonklotz-Hotelanlage, wo auch nicht ganz Hauptsaison zu sein scheint, also alles nur so halb belegt. Trotzdem natürlich volles Animationsprogramm für die Gäste, Kinderdisco abends und alles, was dazugehört. Gut, die Mutter interessiert sich nicht so ganz für ihre Kinder, flirtet da mehr tagsüber mit einem Mann und will die am liebsten aus den Füßen haben, überlässt die irgendwie ihrem eigenen Schicksal. Und Claires Schwester, die ist halt eben schon ein bisschen weiter als sie entwicklungsmäßig und möchte ihre kleine Schwester dann auch irgendwie aus den Füßen haben, sagt ihr dann oft, wie peinlich sie ist und nutzt auch hier und da mal so Tricksereien aus, um sie irgendwie loszuwerden und dann lieber mit den coolen älteren Jugendlichen am Strand alleine abzuhängen. Jedenfalls ist Claire dann aber auch gleichzeitig natürlich selber so an der Schwelle, würde ich sagen, zur Pubertät vom Kindsein aus. Also das ist auch vielleicht so ein bisschen Unterschied zwischen Sunburned und den meisten anderen Coming-of-Age-Filmen, die ja eher diese Situation vom Teenager zum Erwachsenen zeigen und da so die Veränderungen und Probleme aufgreifen. Während wir hier in diesem Film den eher seltenen Fall haben, diesen Übergang vom Kind zur Heranwachsenden als Coming-of-Age-Thematik sehr im Fokus zu haben. Und sie ist auch der Fokus des Films. Also die meiste Zeit sind wir an ihr dran, also an Claire, der 13-Jährigen, und vor allem auch ja perspektivisch sehr nah, sehr oft einfach lange fokussiert auf ihr Gesicht. Sie scheint auch irgendwie in der ganzen Atmosphäre sich wiederzuspiegeln. Also ihr Innenleben, so leicht melancholisch vielleicht, nicht ganz zu wissen, wo man hingehört, nicht so den Anstoß, um alle Leute um sich herum zu finden, das Gefühl zu haben, man ist irgendwie mit einer, ja, in so einer Art Zwielicht-Zwischenwelt emotional, die keiner auch irgendwie so richtig wahrnimmt, außer man selbst. Das ist halt so der Vibe, der da so wirklich sehr gut rüber transportiert wurde. Bis Claire dann eben einen Flüchtlingsjungen am Strand kennenlernt, der dort ja so Plastikschmuck an die Urlauber verkauft, um über die Runden zu kommen, wobei er eigentlich auch den Auftrag hatte, sein Vater hat ihn quasi alleine dahingeschickt, um Geld zu verdienen und für sich aber auch dann seine Familie das zu ermöglichen, ein nach unseren Standards normales Leben irgendwann mal auch mal führen zu können. Das ist halt so dieser Traum, mit dem er dann da alleine da losgeschickt wurde. Also jetzt nicht nur an den Strand, sondern halt wirklich in die Fremde und letztendlich dann in dieses Flüchtlingslager, was da in der Nähe der Hotelanlage ist, wo er dann gelandet ist. Ja, das Interessante ist hier, Claire bandelt mit ihm an, ohne seine Situation wirklich zu realisieren und zu verstehen. Und sie hat da eine noch sehr kindlich naive Art, je mehr sie erfährt, zu versuchen, ihm zu helfen, was dann auch für einige schwierige Situationen und brenzlige Entwicklungen sorgt. Und das alles eben vor der Kulisse dieser Hotelanlage und des Urlaubsstrandes, der, wie gesagt, so eher so einen melancholischen Eindruck vermittelt. Auch so ein bisschen so eine Tristesse, obwohl die lustigen Animateure und dieses ganze Versprechen des Urlaubs, was man so auch aus den Katalogbildern im Kopf hat, wie das da wahrscheinlich den Leuten verkauft wurde im Vorfeld, dass da schon irgendwie eine Diskrepanz zu erkennen ist zwischen dem, was es eigentlich sein sollte und dem, was wir hier sehen, was es ist. Ja, so richtig Spaß und Lebensfreude hat da scheinbar niemand. Wenn dann im Rausch, ne? Also wenn abends da in der Disco getrunken und in sich in Trance getanzt wird. Tagsüber auch gerade die Erwachsenen, die wir sehen, die keine Animateure sind oder nicht nur so ein Schauspiel machen, die wirken häufig auch so ein bisschen gelähmt und abwesend. Und natürlich ergibt sich daraus auch so eine totale Dissonanz zwischen den Urlaubern und den Flüchtlingen, die eigentlich ja am selben Ort koexistieren, obwohl trotzdem so eine ganz deutliche Trennung zu erkennen ist und eine ganz klare Hierarchie auch, das Desinteresse der Urlauber, die vielleicht nochmal höflich mit so einem schwarzen Händler im Sand kurz plaudern, aber auch dann nicht wirklich dem was abkaufen wollen oder vielleicht für so wenig Groschen wie möglich. Das ist schon auch eine ja, Metapher auf diese ganze Welt, in der wir leben, wo eigentlich alles zusammenhängt und man auch für alles, was in der Welt passiert, irgendwo durch seinen Alltag, ob man es will oder nicht, mitverantwortlich ist, aber das so nicht sehen will, sich davor verschließt oder manchmal auch gar nicht in der Lage ist, das zu realisieren, aber es halt dennoch einfach so ist. Und hier kriegen wir das auch ohne einen zu verurteilenden, mahnenden Finger vom Film einfach nochmal gezeigt. Nur so im Großen und Ganzen, was all diese Thematiken angeht, sei es so eine Kapitalismuskritik, sei es die Flüchtlingsthematik. Es ist halt einfach in dem Film nichts falsch dargestellt. Es ist auch gut, dass es so drin ist in diesem Szenario. Aber es wird auch nicht viel an Erkenntnisgewinnen geliefert. Es wird keine interessante Herangehensweise gewählt, die mich das nochmal aus einer anderen Richtung betrachten lässt oder auf einem anderen Weg erleben lässt, mir das auf eine andere Weise spürbar und gewahr macht, sondern es ist dann doch am Ende eher so rudimentär, dass ich auch schon nach ein paar Szenen im Grunde genau wusste, was der Film so für Aussagen treffen möchte, wie die Regisseurin die Welt so sieht, und das hat sich dann den ganzen Film aber auch nicht geändert, und da hat mich da noch nichts mehr überrascht oder sehr stark interessiert oder ein transformatives Erlebnis auch geliefert, in dem Sinne, dass es halt jetzt ein Film ist, der mir filmisch das irgendwie näher bringt, sondern es war dann eher dieses sehr Abbildende, die Realität einfach so abbilden, wie sie ist. Das trifft auch auf die Erzählweise des Films zu, weil er sehr linear erzählt ist. Er kam mir fast so lückenlos vor, als wenn ich das in Echtzeit einfach erleben würde, die Tage dort. Obwohl das natürlich nicht so ist, aber so der Eindruck ist halt entstanden. Sehr wenig Filmmusik. Also ich glaube, ich kann mich nur an eine Stelle erinnern, wo mir der Soundtrack mal wirklich kurz oder so eine Art von Musikeinsatz aufgefallen ist, der etwas unterstreichen sollte, was in der Figur gerade vor sich geht, während der Rest eigentlich einfach die Geräuschkulisse der Umgebung auf eine reale Art und Weise war, mit eben diesem omnipräsenten Wasser des Meeres, was jetzt auch nicht so unbedingt die seichteste Jahreszeit dort zu sein scheint. Das ist atmosphärisch. Man kann sich wirklich in die Szenen sehr gut reinversetzt fühlen. Auch die Kamera hat oft so eine Perspektive, als ob man einfach da ist und so als Betrachter im Raum daneben sitzt oder am Strand daneben neben der Hauptfigur sitzt und sie anguckt und dann ein bisschen mal auch mit dem Kopf rumguckt und irgendwie was Interessantes in der Gegend sucht. Das war so der Eindruck, den ich konstant überhaupt von der Perspektive kameratechnisch gesehen hatte. Immer dieses in der Szene anwesenden Beobachters, der versucht, was visuell Interessantes auch immer zu finden und hier und da mal einen Blick irgendwie hinzukriegen, der nicht ganz so naturalistisch wirkt, wie der Film aber insgesamt dann trotzdem geworden ist. In jeder Hinsicht kann ich nur sagen, ja, eine sehr gut getroffene Abbildung, wie es wäre, wenn das alles so echt passieren würde. Aber ich bin da nicht so ein Freund von Befilmen. Ich mag wirklich lieber das, wie bei Never Rarely, Sometimes Always oder auch dem sehr guten Film Roads, auch ein Coming-of-Age-Movie mit einer starken, eingewobenen Flüchtlingsthematik. Das sind Filme, die es viel besser geschafft haben, auch ein fesselnder, interessanter, zum Nachdenken anregender Film zu sein, der mit seinen Mitteln dann eben viel mehr macht, als einfach nur die Realität abzubilden, so wie sie ist und wie man sie erleben und empfinden würde, wenn man einfach selber in der Situation da wäre. Das ist aber trotzdem kein unlegitimer Ansatz. Das ist nur was ich persönlich, das weiß man ja aus der letzten Filmkritik, einfach nicht präferiere und bei einem Film weniger sinnvoll finde. Es gibt aber hier ein großes Aber, und zwar finde ich, und da habe ich sehr viel drüber nachgedacht, schon beim Gucken des Films, aber auch im Nachhinein, da habe ich mehr drüber nachgedacht, als ich über die Flüchtlingsthematik des Films zum Beispiel nachgedacht habe. Mir fällt so spontan wirklich gar kein Film ein, der das Seelenleben und einfach die ganze Situation einer Heranwachsenden gerade in diesem Alter und in dieser Phase des Erwachsenwerdens so authentisch rüberbringt und gleichzeitig so erwachsen das alles als Film verpackt, wie eben Sunburned, weil es halt kein Coming-of-Age-Film ist, der von 17-, 18-Jährigen handelt, die Party machen und dann merken, oh, man muss doch Verantwortung im Leben übernehmen. Es ist auch kein Hannah Montana oder so eine Disney-verzierte Variante von zielgruppengerechtem Film laut Marktanalyse. Es ist nichts, was den Zuschauer irgendwie so für dumm verkauft oder halt irgendwie versucht, immer noch was zu machen, was so gedacht ist, als wenn es einem Kind jetzt versucht, irgendwas zu erklären. Sondern ich glaube auch sowieso, dieser Film hatte auch gar nicht diese Intention oder diesen Fokus. Es war einfach ein Aspekt von vielen, glaube ich, für die Filmemacherin, das halt auch noch zu liefern. Aber also es ist ein Film, der ganz klar für Erwachsene, für ein erwachsenes Kinoprogramm, also ein Kinoprogramm für Erwachsene gemacht ist und nicht speziell für die Zuschauer im Alter der Hauptfigur. Aber ich glaube, gerade deswegen ist es für diese Zielgruppe eine wahre Perle und ein Film, der ihnen auch sehr wichtig werden kann, weil er durch die ernsthafte Herangehensweise, weil er seine Hauptfigur, dieses Alter und diese Phase des Erwachsenwerdens so ernst nimmt und so gut versteht, glaube ich, dass sich eben dann gerade diese Zuschauer, die selber sich mit der Hauptfigur voll und ganz identifizieren können, die da einfach so gut wiedergespiegelt werden, auch was eben ihr Innenleben angeht, dass die da sehr viel Trost drin finden können, dass sie da sehr viel das Gefühl einfach, ich werde schon auch von Leuten verstanden. Es gibt da draußen Menschen und eben halt jetzt in diesem Film manifestiert jemanden oder etwas, der weiß, wie es mir geht und mich versteht. Gleichzeitig, wenn man ein Elternteil ist von einem Kind in dem Alter oder was durch so eine Phase geht, da aber bisher das Verständnis nicht für aufbauen konnte oder das nicht so ganz verstanden hat oder da einfach einen Weg sucht, einen Zugang zu finden, besser damit umzugehen, dann ist da wirklich meine große Empfehlung, Sunburned sofort auszuleihen und zu gucken, am besten gemeinsam mit dem Kind oder den Kindern. Und auch wenn das so nicht der Film ist, der mich jetzt richtig packt oder engagiert oder mein Unterbewusstsein dann nochmal extra fördert, so wie ich mir das wünsche, für diese Zuschauer ist es ein Film, der nicht nur dafür umso richtiger ist, sondern auch noch umso seltener gemacht wird. Noch seltener dann auch gelingt, das derart authentisch und erwachsen, ich habe es schon ein paar Mal jetzt gesagt, aber das ist halt ein ganz wichtiger Faktor, zu erzählen und darzustellen, dass sich auch das junge Publikum, das dort im Mittelpunkt steht in Form der Hauptfigur, ernst genommen und fühlt und sich selber darin wiedererkennt. Und darum so als Fazit, und das soll jetzt auch gar kein Rumgeeier sein, so nach dem Motto, mir hat's nicht gefallen, aber irgendwem gefällt's schon, sondern der Film verdient sich das wirklich und ich habe diese Qualität ja auch beim Gucken ganz stark wahrgenommen, über meine persönlichen Präferenzen, die ich bei Filmen habe, hinaus. Und das ist halt auch schon eine große Leistung, aber eben auch, weil ich genau weiß, wie toll dieser Film für sehr viele Zuschauer sein kann, ja, war es jetzt auch wichtig, finde ich, das im Filmmenü hier zu erwähnen. Und wenn es auch nicht unsere Hauptzielgruppe, glaube ich, ist, unserer Zuschauerschaft, für die der Film dann interessant sein wird oder diese Wirkung haben wird, wenn es nur ein paar sind, dann war es das auf jeden Fall schon wert. Und ich hoffe, dass da so ein paar Leute drauf gestoßen sind, die in dieses Spektrum reinfallen, weil so einen Film findet man nicht aufgrund des Posters oder aufgrund des Titels ohne eine Rezension, wie jetzt hier in der Filmkritik oder eben einen sehr guten Trailer zu sehen. Und da muss man auch erstmal drauf stoßen. Es ist schwierig, wenn man danach sucht, dann sowas zu finden und dann halt auch eben in gut und in ernst gemeint. Ja, dann sind wir schon, also wir nicht, aber ihr Zuhörer gespannt, was als nächstes in der letzten Filmkritik kommt. Das ist ja gerade alles unberechenbar, aber wir wissen es schon. Wir haben schon einiges in Arbeit und können euch schon mal versprechen, dass sehr bald eine neue Folge hinterhergeschoben wird.